Ich habe es in diesem Jahr, ich habe ein bisschen Gott gefragt und Gott gesucht, was ist dran. So, es ist gut, wenn ein Jahr ist eine lange Zeit, sind 52 Sonntage, man kann über alles Mögliche und Unmögliche reden. Herr, was ist dran? Ich brauche immer so in jedem Jahr so eine Art wie ein Brot- und Kartoffeln-Thema, so ein bisschen eine Grundlage. Und ich habe das einfach ein paar Mal immer wieder gehört, ich soll versuchen, wenigstens das zweite Buch Moses, das Buch Exodus, zu predigen. Es ist ein starkes Buch, voller starker Menschen, die starke Erfahrungen machen mit Gott. Und ich weiß nicht, ob das, ich habe gedacht, ja, wir leben in einer ganz anderen Zeit und so, aber die Bibel sagt, 1. Korinther 10, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Wir können, es geht nicht so sehr um die Menschen aus uralter Zeit, sondern es geht darum, was wir von ihnen und ihren zum Teil richtig krassen Erfahrungen mit Gott lernen können, zu unserem Vorbild, also will heißen als lebendiges Beispiel oder so, wie man es, wir können von ihnen lernen, wie man es machen sollte mit Gott, oder wir können aber auch von ihnen lernen, wie man es eben nicht machen sollte mit Gott, und es sind beides sind immer gute Themen, damit wir ihre Fehler nicht wiederholen müssen. Von beidem sollen wir und werden wir lernen. Und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da anfängt, im großen Stil im Alten Testament herum zu predigen. Es geht nicht darum, das Gesetz wieder einzuführen oder irgendwie auf den Torah-Trip zu kommen oder so. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So steht es im Johannes-Evangelium, oder? Und es sind zwei verschiedene Dispensationen, zwei verschiedene Ausgießungen von Gottes Gnade, aber es ist der gleiche Gott, oder? Vieles hat sich geändert seit jenen Tagen. Ägypten war damals die führende, während Jahrtausenden, die führende Zivilisation auf unserem Planeten. Heute ist es ein Entwicklungsland, oder? Wo Moses durchs Rote Meer ging, da ist heute der Suezkanal. Im Sinai jagt die Polizei Terroristen und hat es auch immer noch Touristen, erstaunlicherweise. Es wird sehr günstig, in den Sinai zu gehen, weil es so gefährlich ist, oder? Und vieles hat sich geändert. Und trotzdem ist dieses Buch Exodus nicht jetzt von den Äußerlichkeiten her, aber als Buch, das über den Umgang mit Gott, über den Umgang Gottes mit uns Menschen eben in mega klarer Sprache redet, ist eben heute mehr denn je eine Goldmine, oder? Wir können alles Mögliche in der Bibel verpsychologisieren und unserer heutigen Zeit anpassen. Mit dem Buch Exodus kann man das nicht. Das ist so wie eine Torte ins Gesicht, so Flatsch, oder? Und wir möchten als Gemeinde und ja auch vielleicht jeder Einzelne von uns, wir stehen in völlig anderen Zeiten, eben trotzdem auch vor der gleichen Aufgabe wie sie damals. Und unsere Aufgabe, genau wie es ihre Aufgabe war, eben die Spur Gottes in unserem Leben zu finden und zu verfolgen und über längere Zeiten hinweg zu verfolgen. Nicht nur mal einen Aufbruch zu haben oder einen Ausbruch oder so, sondern eben über längere Zeit Gott zu verfolgen in unserem Leben oder eben Jesus nachzufolgen, wie wir es nennen, oder? Und dazu brauchten sie damals allen Glauben und sie brauchten mehr Glauben, als sie hatten. Und auch dafür brauchen wir heute eben auch einen, auf dem Wort Gottes gegründeten Glauben. Weil wenn wir gerade etwas Tolles erlebt haben mit Gott, ist es einfach, an ihn zu glauben. Aber was, wenn dann mal 3 Jahre lang überhaupt nichts läuft und so, oder? Und es ist wichtig, dass unser Glauben sich entwickelt und konstant wird und so, weil alles steigt und fällt mit unserem Glauben und unserem Glaubensleben. In unsere persönliche Beziehung mit Gott läuft über den Glauben, sagt die Bibel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und um diesen Glauben irgendwie, das ist jetzt gleich irgendwie komisch da wieder. Ja, also. Moses hatte wahrscheinlich eine bessere Brille. Weil sie kommt da diesem Zeugs in die Quere. Also eben unseren persönlichen Glauben an unseren persönlichen Gott oder diesen Glauben zu stärken und zu vervollkommnen, sagt eben der Hebräerbrief. Dazu ist das 2. Buch Moses ist ein mega gutes Tool. Es ist ein fester Handgriff, an dem wir uns auch in unserer heutigen völlig anderen Zeit festhalten können und von ihm profitieren können. Hebräerbrief beschreibt es so, ich habe nicht alles draufgebracht hier. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate lang verborgen von seinen Eltern. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Das ist die Substanz des Glaubens, uns an dem festhalten können, den wir nicht sehen, als ob wir ihn sehen würden, oder? Durch den Glauben vollzog er das Passa und das Besprengen mit Blut, auf das der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrührte. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Da war dann Mose schon nicht mehr dabei, oder? Aber es wird viel Platz haben für andere Themen, auch werde es nicht 52 Sonntage lang über das Buch Exodus predigen, aber die Glaubenslektionen aus dem Buch Exodus werden immer wieder mal zurückkommen. Immer wieder zwischendurch wird dieses Thema auftauchen und uns hoffentlich aufbauen. Und der Grund ist, weil es eben ganz, ganz wichtige Glaubensfragen beantwortet. Oder das Buch fängt an nicht irgendwie mit einem Riesenhype, sondern eigentlich mit der Frage, hat Gott sein Volk im Stich gelassen? Will er nichts tun? Oder noch schlimmer, kann er nichts tun für sein Volk und so? Das ist auch eine Frage, oder? Viele von uns sind an dieser Frage auch schon gestanden. Oder das Buch Moses redet über Sachen wie, oder Exodus redet über Sachen wie, wie erkennt ein Mensch seine Berufung und wie kommt man dazu, Schritte zu machen in eine Berufung hinein, eventuell radikale Schritte, eventuell Schritte, wo die Menschen um uns herum sagen, spinnst aber völlig, oder? Und trotzdem, man spürt, Gott ist am Rufen. Und wie kommen Menschen dazu, die Vision in ihrem Leben, Gottes Vision auf ihrem Leben zu erfüllen? Oder weil auch unter uns haben wir Menschen, oder eigentlich jeder Mensch hat die Vision Gottes über seinem Leben. Aber wie erfüllen wir sie? Oder? Des Weiteren beschreibt das Buch Exodus einige der krassesten Gotteserfahrungen der Menschheitsgeschichte. Ganze Völker damals machten diese Glaubenserfahrungen sozusagen im Publikum oder alle miteinander. Das eine Volk reagierte so, das andere Volk reagierte anders. Die, die im Glauben auf diese Gotteserfahrungen reagierten, die erwarben sich und ihren Nachkommen einen großen Segen, oder? Die Völker, die im Unglauben verharrten, kamen irgendwie, und auch die Menschen, die im Unglauben verharrten, kamen buchstäblich flach heraus, oder? Aber jeder hatte das Gefühl, er habe Recht. Und wie reagiert man? Wie reagierst du? Wie reagiere ich, wenn wir Gott erleben in unserem Leben? Es ist nicht alles Halleluja. Es stecken Entscheidungen dahinter. Er kommt uns mit Herausforderungen, steigt er uns auf die Bude und so. Wie reagieren wir, oder? Des Weiteren wirft das Buch Exodus, ein uraltes und trotzdem oder eben gerade deswegen ein brandneues Glaubenslicht auch auf das, was dann heute ganz große Themen sind. Das sind für uns Themen, für damals war es nicht so ein Thema, aber heute sind das große Lebensthemen in unserer Zeit. Erfolg und Misserfolg, oder? Was ist überhaupt Erfolg, oder? Was ist Misserfolg? Aufstieg und Fall, Sackgassen und neue Anfänge, vor allem die Story dann von Moses selber, wie aus einem Sklavenkind, das man dann noch irgendwo im Schilf ausgesetzt hat, zuerst ein Prinz wird und dann aus dem Prinzen wird ein Flüchtling und dann aus dem Flüchtling wird, da findet er einen Job als Schafhirte dann, oder? Er darf dann endlich, kann er wieder irgendwo einstempeln am Morgen, darf da Schafe hüten und es sind, wenn es noch die Schafe seines Schwiegervaters gewesen wären, wäre es ja noch gegangen, aber es waren wahrscheinlich die Schafe seiner Schwiegermutter. Stell dir mal vor, oder? Jetzt bist du mal Prinz gewesen und jetzt hast du nach langer Arbeitslosigkeit wieder einen Job und das ist jetzt dein Job und so. Und das war seine Ausbildung und von dieser Basis aus zuerst Prinz, dann Flüchtling, dann so ein Double-Job, oder? Und dann wird er daraus wird ein Volksführer und ein Prophet. Und alle diese Stories und noch viele mehr sind eingewickelt irgendwie in die oder eingepackt in die ganz große Story des Buches Exodus, wie Gott Menschen wie dir und mir begegnen will und wie wir dahin kommen können und wie wir dahin kommen sollen, wo wir verlässlich seine Stimme hören und wo wir aber auch klar sehen, dass es dafür gibt, es einen Preis zu bezahlen. Das ist nicht irgendwie das ultimate esoterische Selbstbeglückungs die ultimate esoterische Selbstbeglückungsphase, wenn wir von Gott hören, sondern eventuell gibt es einen Preis zu bezahlen. Aber wir werden auch eben sehen, was für ein Segen dadurch in unser Leben kommt, wenn wir uns entscheiden, auf Gott zu hören. In Ihrem Fall konnten Sie, das ist so die symbolische Lesung des Buches Exodus, ist, dass es eine Art wie eine symbolische Wanderung ist. Ägypten ist das Symbol der Sündensklaverei, weil die Sünde macht ja nicht nur Spaß, oder? Vor allem auf die Länge hinaus ist es eben, wer die Sünde tut, wird der Sünde Knecht, sagt die Bibel, wird ihr Sklave. Wie kommt man aus der Sündensklaverei heraus? Wie wird man frei, oder? Das Rote Meer, Symbol der Taufe durchschreiten, aber vor allem eben lernen, der Wolke zu folgen, wie das dann immer wieder beschrieben wird, wie sie einer Wolke folgen bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht. Und so die Führungen Gottes erleben, das Leben nicht als eine Reihe von Zufällen. Hallo? Ich habe gemeint, willst du mir anrufen? Oder? Darum geht es. Ich meine, wir haben genug Wolken hier wir können nicht der Wolke folgen in der Schweiz, weil da kommen wir nirgendwo hin und überall, weil es sind ja überall Wolken, oder? Aber es geht darum, die Führung Gottes zu erleben, in wichtigen Lebensentscheidungen, zu wissen, wo geht's jetzt lang, oder? Was sagt Gott, wo wir hingehen sollen? Weiteres großes Thema wird das Thema Wüste sein. Sie kamen ja nicht nur durch eine Wüste, sondern mussten auf ihrem Weg ins gelobte Land, mussten sie drei Wüsten durchwandern. Und auch hier könnte man wieder denken, wer braucht denn sowas, oder? Bei uns regnet es genug, bei uns hat es keine Wüsten, oder? Ist immer schön grün und so. Wir möchten aus dem Buch Genesis, aus dem Buch Exodus eben das lernen, dass diese drei Wüsten, die warten auf jeden von uns auch. Jeder, der unterwegs ist von Ägypten ins gelobte Land, kommt nicht durch eine oder zwei, sondern drei Wüsten. Wir haben immer wieder Zeiten der Vorbereitung, verschiedenen Lebensphasen sieht es ganz anders aus, aber es ist jedes Mal schwierig und es ist jedes Mal Dürre und es macht jedes Mal keinen Spaß und es ist heiß am Tag und kalt in der Nacht und irgendwie jeder Mensch geht durch diese Wüsten, aber wir lernen aus dem Buch Exodus, wie aus der Wüste wird der Ort der Reinigung und der Gottesoffenbarung. Wer nie in der Wüste gewesen ist, der hat die größte Mühe, Gott persönlich zu erfahren und zu erkennen. Und die Wüste war eben trotz allen Widrigkeiten und trotz allem Sand und Geröll, war Gottes Methode eine entlaufene Sklavenschar zu einem Volk von Überwindern. Sie wie zu verwandeln, oder? Als sie auszogen, hatten sie vor allem Angst. Und als sie einzogen, hatten sie vor gar nichts mehr Angst. Und ein weiteres großes Thema des Buches Exodus ist ein bisschen ein persönliches Thema. Es wird das Thema sein, das jetzt interessanterweise auch schon angesprochen worden ist heute, und zwar die Versorgung Gottes, die übernatürliche Versorgung Gottes. Zu damaligen Zeiten, Moses und die Israeliten, sie wären untergegangen in der Wüste, keine Frage, drei Wochen und dann das Massengrab oder so. Aber immer wieder kam Wasser aus dem Felsen oder weil die Chicoria-Kette hatte auch noch nicht offen im Sinai, das Chicken wurde irgendwie vom Wind hereingeblasen. Sie fanden immer wieder mal eine Oase, in der sich eigentlich gut leben ließ. Manna fiel vom Himmel, nicht nur am Anfang des Monats, sondern auch noch gegen Ende Monat hin und so. Und irgendwie dieses Thema der Versorgung Gottes ist etwas, wovon ich selber jetzt in den letzten so 25, 30 Jahren, ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht damit. Und Gottes Versorgung erlebt durch alle Böden hindurch und in allen Lebensbereichen. Und ich sehe so viel in diesen Exodus-Büchern, dass ich wie das Gefühl, in diesem Exodus-Buch, dass ich wie irgendwie fast glaube, das ist eine Art Gabe, die man empfangen kann, oder? Und also eine Art ein Charisma, oder? Und jetzt weiß ich auch, oder? Die Welt hängt diesem Wort Charisma eine völlig andere Bedeutung an. Aber die Welt hat ja, das ist ja ein biblisches Wort, und die Welt versteht eben nicht, was ein richtiges Charisma ist, oder? Gott gibt Charismen, oder eigentlich sind es Charismata, sind Gnadengaben. Auf Deutsch heißt es Gnadengaben. Und das möchte ich irgendwie auch durchnehmen, dieses Thema. Diese Gnadengabe, Gottes Versorgung, irgendwie wie einen Magneten zu entwickeln, das anzuziehen. Und damit wir wollen das zusammen lernen. Ich muss ja euch irgendwie, ich muss immer hier vorne stehen, irgendetwas verbreiten. Also warum nicht das? Es hat mich persönlich enorm gesegnet. Und dieses Thema Gottes Versorgung in unser Leben hineinzubringen, werden wir auch während unserer Jahreswanderung durch das Buch Exodus immer wieder mal ein Auge drauf haben, damit sich das entwickelt. Die Gnadengabe, oder der Trick, wir nennen es auch den Trick 77, oder man könnte es eine Salbung nennen, den Segen Gottes in unserem Leben zu verdichten. Mehr und voll und Überfluss in Lebensbereichen, wo nichts als Dürre ist, oder? Und das ist ein Thema, das kann man, viele Menschen denken, brauchen wir doch nicht, wir haben schon alles, aber emotional oder beziehungsmäßig oder so, oder auch in vielen, nicht alle leben im Überfluss. Und doch hat ja Jesus dann gesagt, nicht mal unbedingt Moses, oder? Jesus ist nicht gekommen, um uns durch lebenslange Wüsten zu führen, sondern um uns Leben zu geben, überfließendes Leben, oder? Schau mal, was Jesus Mission Statement oder so. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, überfließendes Leben. Und darauf möchten wir auch ein Auge haben, trotz allem Wüstenzauber und all diesen Kämpfen und Schwierigkeiten, die sie hatten in der Wüste, oder? Die erste Lektion des Buches Exodus, können wir vielleicht ich fühle mich wieder künstlerisch inspiriert wieder einmal. Kann jemand die Dings da bringen? Die erste Lektion aus dem Buch Exodus möchte ich gleich heute schon mal abzapfen. Die Bibel sagt ja, dass sie damals, die Bibel sagt, dass sie 38 Jahre unterwegs waren, damals. Obwohl es eigentlich von dort, wo sie anfingen, im Lande Goshen bis ins gelobte Land, sind es maximal 200 Kilometer, oder? Ist auch nicht gerade eine große Tagesleistung. Bill könnte das wahrscheinlich in einem Tag, nein, in 5 Tagen machen. Gut. Warum ging es so lange, oder? Warum 38 Jahre? Das Problem, ich habe die Antwort gefunden für mich. Ihr Problem damals war Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln, oder? Insbesondere das katastrophale oder eben nicht vorhandene Schienennetz im Sinai des zweiten Jahrtausends vor Christus. Sie hatten überhaupt keine Schienen, oder? Keine Eisenbahn, keine Schienen, kein ÖV. Kein Wunder ging es so lange, oder? Und ich möchte das jetzt wie zur Feier des Tages auch künstlerisch präsentieren. Diese ewige Wahrheit, oder? Wer vorwärts kommen will mit Gott, oder? Der braucht unbedingt Schienen, oder? Gute Schienen. Und es tönt jetzt vielleicht komisch, aber irgendwie muss das Schotterbett unserer Erfahrungen, oder? Der Schotter so, unten ist der Schotter unseres Lebens, oder? Und irgendwie müssen gute Schienen liegen, sonst kommen wir nicht vorwärts, sondern bleiben stecken. So, Schienen, so. Weiß, ist nicht einfach, Schienen zu malen, aber. Oder? Ha? Schienen? Gell? Schau gesehen, Mike. Schienen? Ist es auf dem. Oder? Und diese zwei Schienen, oder? Die sind genau die gleichen Schienen heutzutage wie damals. Und das ist die eine Schiene, ist die Schiene des Glaubens. Und die andere Schiene, der anderen Seite hier, ist die Schiene des Gehorsams. Und die Schiene des Glaubens, Hebräer 10, 38, der Gerechte aber wird aus dem Glauben leben. Oder Hebräer 11, 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Oder? Menschen, die Gott irgendwie, die alles auf sicher haben wollen, die Gott nur irgendwie via dem Verstand begegnen, denen fehlt, die haben irgendwo eine Schiene locker, oder? Und die kommen nicht vorwärts, oder? Oder die Schiene des Gehorsams auf der anderen Seite, das ist noch ein Wort des Moses, das er damals gepredigt hat. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, oder? Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, wenn du gehorsam bist den Geboten des Herrn. Unserer Generation. Viele Leute wissen das nicht. Sie haben das Gefühl irgendwie, es gehe um irgendwelche religiösen Hochgefühle oder weiß der Geier was. Alles gut, aber diese Schiene braucht es, die Schiene des Gehorsams. Dann wird man zum Kopf und sonst bleibt man irgendwie am Schwanz. Oder? Und jetzt wir und du und ich und so, das werden wir beziehen aus dem Buche Exodus. Immer wieder einmal einen joyen Seitenblick darauf, diese Frage werfen, laufen wir richtig mit unserem Gott? Laufen wir auf beiden Schienen oder machen wir uns etwas vor und glauben, wir brauchen das gar nicht? Ja, der Herr wird es mir dann schon zeigen und so. Ja, ist schon gut, oder? Die Schiene des Glaubens. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Die Schiene des Gehorsams. Es steht irgendwo, das ist einer der trübsten Verse in der ganzen Bibel, dass es von Kadesh Barnea, wo sie ihre Reise anfingen, bis ins gelobte Land, dass es eigentlich 11 Tage gewesen wäre. Sogar zu Fuß, sie waren 11 Tage nahe dran, so. Nicht einmal 2 Wochen, wenn sie gerade ausgelaufen wären, wären sie da gewesen. Stattdessen brauchten sie 38 Jahre. Weil sie keine Schienen hatten oder kein Feeling für die Schienen Gottes in ihrem Leben. Der Glauben auf der einen Seite, das ist auch in 20, 30, 50 Jahren, egal wie lange du lebst, wirst du immer wieder dorthin kommen, wo du glauben musst. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene, dass es eben egal, wie viel du glaubst und was du schon alles erlebt hast mit Gott und wie gut du dich findest und so. Die Gehorsam brauchst auch du auf der anderen Seite. Sonst bist auch du 38 Jahre lang unterwegs in der Wüste. Und es hat sich nicht geändert bis heute. Es tönt jetzt ein bisschen alttestamentlich, gell? Kann auch nichts dafür, oder? Ich predige halt eben aus der Bibel. Aber auch im Neuen Testament, nur so, weißt du so, Johannesevangelium, dort ist doch alles so schön und so, goldene Worte überall und Jesus, wie er leibte und lebte, oder? Johannes 3, 36, Wer an den Sohn glaubt, glaubt, oder da? Ob's noch gelb markiert, der hat das ewige Leben. Nicht wird irgendwann einmal haben am Sankt Nimmerleinstag auf Wolke 7, sondern der hat das ewige Leben. Der erlebt den ewigen Gott hier. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Steht im Johannesevangelium, oder? Es sind verschiedene Dispensationen, da die alten Israeliten und wir modernen Menschen, aber es ist der gleiche Gott. Gut, das war's mal für heute, habe ich dieses Thema angewärmt. Jetzt während die Band kommt, habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe da diese Zettelchen ausgelegt und ich habe es aufs Herz bekommen fürs neue Jahr. Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, habe es auch aufs Herz bekommen. Von jetzt an mal eine Weile lang gibt es immer Ende Monat, am letzten Gottesdienst des Monats, gibt es eine evangelistische Predigt hier. Werde die Grundlagen des Glaubens verkündigen, ein bisschen kraftvoller als normal, in der Hoffnung, dass Menschen, die Gott nicht kennen, zum Glauben kommen. Und das nächste Mal wird jetzt sein am 28. Januar. Time to beam. Beam heißt Licht. Strahlen aussenden. Die Evangelisation wird flach herauskommen, wenn wir keine Gäste haben. Nimm das mit in deine Woche hinaus, dieses Zettelchen. Und halte Ausschau. Es kommt eine Zeit der Ernte, Leute. Wir haben das auch schon im Vorprogramm gehabt. Angelika ist jetzt noch nicht 40 Jahre Parteimitglied hier. Sie hat jemanden zum Glauben geführt. Wir wollen wieder dorthin kommen, wo wir regelmäßig Menschen zum Glauben führen. Es geht, wenn du und ich unter der Woche Ausschau halten nach Menschen, die wir hierher einladen können. Am 28. Januar ist dann Evangelisationssonntag. Bleib dann nicht zu Hause und denk, hey, ich weiß schon, wie das läuft, oder irgend so etwas. Sondern komm, bring jemanden mit, wir versuchen wieder mal eine Ernte zu haben. Stehen wir auf und ich spreche noch den Segen.
Ah. Darf ich noch etwas
sagen? Ja, sicher.
Darf ich da noch schnell? Super. Ich habe einfach noch eine Ankündigung. Der Peter hat uns jetzt eingeheizt mit dem zweiten Buch Moses. Und ich möchte eine Vorausschau sagen, wir werden in der Kleingruppe in den nächsten 6 Wochen so ein paar knackige Geschichten aus dem zweiten Buch Exodus zusammen lesen. Wir werden es auch zugänglich machen, wenn du in keiner Kleingruppe bist, dass wir jetzt wirklich das einheizen von dir und das irgendwie auch lustig machen zu dem Buch. Das möchten wir ganz konkret machen und anfangen, das Buch zusammen lesen, zusammen zu wühlen und zu überlegen, hey, was hat denn das mit mir zu tun? Was könnte jetzt das in meinen Alltag hineinsprechen? So als Vorankündigung. Ihr gehört es dann ganz konkret, wenn ihr nicht in einer Kleingruppe seid und ihr es nicht gehört, kommt zu mir. Ich bringe es euch. Gib's euch.
Genau. Danke vielmals, Gianni. Also kommen wir beten. Herr, ich danke dir für dein ewiges Wort. Wir wollen uns in diesem Jahr eine große Scheibe davon abschneiden. Und mach du es mundgerecht, damit es uns nicht hochkommt. Aber dass es runtergeht, dass wir es verdauen können, es ist feste Speise. Und wir können da echt nicht nur Kalorien ansetzen und Fett, sondern auch geistliche Muskeln. Herr, ich danke dir für deinen Segen auf der Verkündigung deines Wortes. Ich danke dir dafür, dass wir unterwegs sind mit dir. Du hast uns dieses Privileg gegeben, dass wir dich kennen. Die meisten von uns kennen dich, erleben dich regelmäßig. Wir, Herr, möchten unsererseits nicht nur die Privilegien Gottes Volkes annehmen, sondern auch, was du uns aufs Auge gedrückt hast, dass wir Ausschau halten sollen nach Menschen um uns herum, die dich jetzt in diesem Jahr 2018 dringend kennenlernen sollten. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Augen aufmachst um die Menschen um uns herum. Die meisten haben jetzt noch ein wenig mehr Zeit als dieser 85-Jährige. Aber auch um uns herum hat es Menschen, die dich dieses Jahr unbedingt kennenlernen sollten. Und ich lege jetzt deinen evangelistischen Segen auf dein Volk, dass wir Mut, Zuversicht, eine groß genug Klappe haben, um deinen Namen zu verkündigen in unserer Generation. Weil das gehört auch zu unserem Job als Gottesvolk. Und das wollen wir auch tun. Segne unsere schwachen Bemühungen. Gib uns die Gegenwart. Ich bete für die Gegenwart des Heiligen Geistes dazu. Auf den übernächsten Sonntag, wenn wir die Gelegenheit haben, dass es Klinglong macht und wir getrauen uns. Und wir lassen nicht irgendeine Dummheit heraus, sondern einfach eine klare Verkündigung, eine klare Einladung. Time to beam. Es ist Zeit, Lichtstrahlen auszusenden, Leute. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir wissen nicht, wie viel Zeit die Menschen um uns herum haben. Time to beam. Für Menschen beten, Menschen einladen, Menschen zu Hause abholen, Menschen, wenn nötig, mit sanfter Gewalt mitschleppen. Ich danke dir, Herr, für Kraft über deinem Volk. Kraft soll in dein Volk hineinkommen in diesem Jahr. Amen.
Sag es zu mir selber, der Herr ist gut, er lässt mich nie im Stich. Ich sag es meiner Zukunft, der Herr ist treu, er tut, was er verspricht. Meine Gefühle erinnere ich daran, dass ich im Glauben vorwärts gehe. Mein Verstand riefe ich zu, dass Gott der Herr zu mir wird stehen. Lob der Herr, in ihm zweifle, gib ihm dir, ihm treu bleibe. Schau auf ihn, wenn du ihn weiter siehst. Den Sieg in ihm kämpfen, dank ihm laut, trotz der Dämpfer. Lob der Herr, meine Seele, geht jetzt. Ich sag es zu mir selber, der Herr ist gut, er lässt mich nie im Stich. Ich sag es meiner Zukunft, der Herr ist treu, er tut, was er verspricht. Meine Ängste weisen ich zurück, weil Gottes Hand mich sicher lenkt. Meine Sorgen machen ich klar, weil Gott das Versorger an mich denkt. Doch der Herr, in ihm zweifle, gib ihm dir, ihm treu bleibe. Schau auf ihn, wenn du ihn wieder siehst. Er frisst seinen Sieg, in ihm kämpfen, dank ihm laut, trotz der Dämpfer. Lob der Herr, meine Seele, geht jetzt, doch lob der Herr. Lob der Herr, in ihm zweifle, gib ihm dir, ihm treu bleibe. Schau auf ihn, wenn du ihn wieder siehst. Dank ihm laut, trotz der Dämpfer. Lob der Herr, meine Seele, geht jetzt. due Kofin, wenn du ihn wieder siehst. Bis sind sie in ihm kämpfen, dank ihm laut, trotz der Dämpfer, lobt der Herr meine Seele, gerade jetzt.